54. 18. Jahrhundert. Das Schloss Schönbrunn. Wiens Versailles. Schloss Schönbrunn wurde in seiner heutigen Form im 18. Jahrhundert als Sommerresidenz für Maria Theresia errichtet und gehört seit 1892 zu Hietzing, dem 13. Wiener Gemeindebezirk. Laut einer Legende soll hier im Jahr 1619 der ehrgeizige, aber wirkungsarme Kaiser Matthias, Bruder und Rivale von Kaiser Rudolf II. Im Bruderzwist im Hause Habsburg, eine Quelle entdeckt und dabei ausgerufen haben: Welch schöner Brunnen! Eine hübsche Geschichte. Einen Beleg zu dieser Namensgebung Schönbrunns gibt es allerdings nicht. Fakt ist, dass von 1638 bis 1643 in der Gegend ein Schlossbau errichtet wurde, und zwar als Residenz für Eleonora Gonzaga, die zweite Ehefrau von Kaiser Ferdinand II., dem Cousin und Nachfolger von Kaiser Matthias. Diese Anlage wurde jedoch während der zweiten Wiener Türkenbelagerung 1683 schwer beschädigt. 1687 gab dann der Enkel Ferdinands II., Leopold I., für seinen Sohn und Nachfolger Joseph I. einen repräsentativen Neubau in Auftrag. Kaiser Joseph I. starb allerdings mit nur 33 Jahren an den Pocken. Sein Bruder Karl VI. Übernahm die Regentschaft und wurde auch als Kaiser sein Nachfolger. Ab 1743 wurden schließlich unter Maria Theresia, der ältesten Tochter Karls VI., Schloss und Park Schönbrunn in seiner heutigen Form um- und ausgebaut. Der barocke Palast war dann mit seinem mehrere hundert Personen umfassenden Hofstaat von der Mitte des 18. Jahrhunderts an die Sommerresidenz der Habsburger, die von nun an bis zu seinem Ende die Königinnen und Kaiserinnen des Heiligen Römischen Reiches stellen sollten und dann bis zum Ende des Ersten Weltkrieges die Kaiserinnen Österreichs. Die 1717 geborene Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich, Königin von Ungarn und Böhmen, von 1740 bis zu ihrem Tod 1780 Regentin der Habsburger Monarchie, zählte zu den prägenden Monarchinnen des aufgeklärten Absolutismus und ist bis heute eine der berühmtesten HabsburgerInnen. Verheiratet mit Kaiser Franz I. Stephan aus dem Hause Lothringen, wurde Maria Theresia, obwohl nicht selbst als solche gekrönt, als Kaiserin tituliert. Die Regierungsgeschäfte der Habsburger Monarchie führte Maria Theresia allein, während sich Franz Stephan vor allem durchaus erfolgreich der finanziellen Absicherung der kaiserlichen Familie widmete. Nachdem Maria Theresia das Schloss Schönbrunn, das damals noch außerhalb der Stadt Wien lag, zur Sommerresidenz erkoren hatte, wurde es auf die jetzige Größe erweitert. Um die Umgestaltung des Gartens kümmerte sich insbesondere Kaiser Franz Stephan, der 1752 auch den Tiergarten einrichten ließ, den ältesten noch bestehenden Zoo der Welt. Das Schloss war auch namensgebend für das Schönbrunner Deutsch, welches bei Hofe ab dem Ende des 18. Jahrhunderts gesprochen wurde. Schloss Schönbrunn hat hunderte Räume und Zimmer. Die meisten ehemaligen Prunk- und Wohnräume der kaiserlichen Familie sind heute der Öffentlichkeit zugänglich. Aus der Zeit Maria Theresias stammt zum Beispiel das Spiegelzimmer. Es hat weiße Wände mit goldenen Stuckverzierungen, rote Samtvorhänge und Rokokomöbel in weiß-goldenem Holz und roter Samtbepolsterung. Dabei stammt die Wandgestaltung aus der Gestaltungsphase unter Maria Theresia. Die Möbelausstattung und die rote Tapezierung der Vorhänge und Sitzmöbel stammt aus der Zeit des Neorokoko, als unter Kaiser Ferdinand I. und Kaiser Franz Josef das Schloss neu ausgestattet wurde und man den Rokoko-Stil Maria Theresias als Vorbild nahm, vieles aber auch dem Zeitgeschmack des Historismus anpasste. Bestimmendes Element des Spiegelzimmers sind die namensgebenden 7 großen Kristallspiegel, die einander reflektieren und so den Raum optisch größer erscheinen lassen. Vermutlich fand hier oder im angrenzenden Rosazimmer, das übrigens seinen Namen nicht der Farbe, sondern dem Schöpfer der darin befindlichen Landschaftsgemälde, Josef Rosa, verdankt, das erste Konzert des 6-jährigen Wolfgang Amadeus Mozart vor Kaiserin Maria Theresia und dem Hofstaat statt. Augenzeugenberichten zufolge sprang der junge Mozart nach dem Klaviervorspiel der Kaiserin auf den Schoß, umarmte und küsste sie, sehr zu ihrer Freude. Im Zeremoniensaal versammelte sich die kaiserliche Familie für Feste wie Taufen, Namenstage, Geburtstage und für große Hoftafeln. 6 große Gemälde sind das bestimmende Element in diesem Saal. 5 dieser Gemälde handeln von der Hochzeit zwischen Maria Theresias Sohn, dem späteren Kaiser Josef II., und Isabella von Parma im Jahre 1760. Die Vermählung war vor allem ein politisches Ereignis und sollte die Beziehungen zwischen dem Haus Habsburg und dem französischen Königshaus der Bourbonen verbessern. Als 6. Gemälde befindet sich im Zeremoniensaal ein großes Porträt Maria Theresias. Es zeigt sie stehend als erste Dame Europas. Ihre rechte Hand ruht auf einem Zepter, mit ihrer linken Hand deutet sie auf die 4 Kronen ihrer Würde: die böhmische Wenzelskrone, die ungarische Stephanskrone, den österreichischen Erzherzogshut sowie eine weitere Hauskrone im Hintergrund, die symbolisch für die weiteren königlichen Titel Maria Theresias steht. Das Porzellanzimmer wiederum diente Maria Theresia als Arbeitszimmer. Das blau-weiß bemalte, holzgeschnitzte Rahmenwerk imitiert Porzellan und überzieht den gesamten Raum bis zur Decke. Fünfundzwanzig Jahre nach dem Tod von Kaiserin Maria Theresia war das Napoleonzimmer von 1805 bis 1809, als Napoleon Wien besetzt hatte, vermutlich dessen Schlafzimmer. Um den Frieden zwischen den beiden Reichen zu besiegeln, schloss Napoleon Bonaparte dann 1810 seine 2. Ehe mit Erzherzogin Marie-Louise von Österreich, der Tochter von Kaiser Franz I. und damit Urenkelin Maria Theresias. Aus dieser Verbindung ging ein Sohn, Napoleon Franz Bonaparte, hervor, der später von seinem Großvater Kaiser Franz I. zum Herzog von Reichstadt ernannt wurde. Nach der Niederlage und Abdankung Napoleons brachte Marie-Louise ihren damals 2-jährigen Sohn nach Wien. Hier wuchs er wohlbehütet am Hof Schönbrunn auf. Als Liebling des Großvaters teilte er dessen Interesse für Botanik. Doch dann verstarb der junge Herzog im Jahre 1832 im Napoleonzimmer im Alter von 21 Jahren an Tuberkulose, einer bakteriellen Infektionskrankheit. Im Raum befinden sich noch heute seine Totenmaske und eine konservierte Haubenlerche, die sein geliebtes Haustier gewesen ist. Schloss Schönbrunn und der etwa 160 Hektar große Park sind seit 1996 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Der Park wurde um 1779 von Kaiser Josef II. Zum Unmut des Hofadels der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und stellt seither ein wichtiges Naherholungsgebiet für die Wiener Bevölkerung dar. Markant ist die als Gloriette bekannte Kolonnade auf dem Hügel oberhalb des Schlosses, die den Schlossgarten optisch abschließt. Am Fuß des Hanges steht der beeindruckende Neptunbrunnen mit seinen überlebensgroßen Figuren. Die dargestellte Meerfahrt des Neptun steht als Gleichnis für den Fürsten bzw. die Fürstin, der oder die das Land über die Fairnisse des Schicksals hinwegzulenken versteht. Nach vierjähriger Bauzeit konnte der Brunnen noch kurz vor dem Tode Maria Theresias vollendet werden. Abgesehen von seiner inneren wie äußeren Pracht, die an dieser Stelle nur angedeutet werden können, eine ausführliche Beschreibung von Schloss, Park und Tierpark Schönbrunn würde ein ganzes Hörbuch füllen, war dieser Ort auch Schauplatz zahlreicher historischer Ereignisse. Den Tod des einzigen legitimen Nachkommens von Napoleon, Napoleon Franz Bonaparte, im Jahr 1832 haben wir bereits erwähnt. Zwei Jahre davor, im Jahr 1830, wurde auf Schloss Schönbrunn aber auch der spätere Kaiser Franz Josef I. geboren. Dieser sollte das Schloss wie viele seiner Vorfahren als Sommerresidenz nutzen. Er fuhr viele Jahre lang von hier aus zum Arbeiten in die Hofburg und schließlich starb Kaiser Franz Josef auch auf Schloss Schönbrunn im Jahr 1916. Sein Nachfolger Karl I. unterzeichnete am 11. November 1918 hier seinen Verzicht auf jeglichen Anteil an den Staatsgeschäften, enthob seine kaiserlich-königliche Regierung und verließ Schloss Schönbrunn mit seiner Familie noch am gleichen Abend. Adolf Hitler quartierte sich übrigens nie auf Schloss Schönbrunn ein. Er verabscheute dessen kaiserlichen Pomp. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges befand sich auf der Gloriette eine Flakstellung, also eine Einrichtung mit Fliegerabwehrkanonen. 1945 wurde das Schloss durch einen Blindgänger getroffen, an der Gloriette in den Nebengebäuden sowie im Zoo und im Palmenhaus kam es durch Bombenangriffe der Alliierten zu massiven Zerstörungen. Während der Besatzungszeit vom September 1945 an war das Schloss Hauptquartier der britischen Besatzungsmacht, zu deren Wiener Sektor die beiden angrenzenden Bezirke 12 und 13 gehörten. Dies verhinderte Plünderungen und beförderte die baldige Reparatur der gröbsten Schäden. Ab 1948 konnten Teile des Schlosses wieder besichtigt werden. Mit dem Staatsvertrag 1955 zogen die vier Besatzungsmächte aus Österreich ab. 1961 gab der damalige Bundespräsident Adolf Scherf zum Gipfeltreffen Kennedy-Khrushchev auf Schloss Schönbrunn ein Galadiner. Das Schloss Schönbrunn hat mehrere hundert Zimmer verschiedenster Größe. Der Großteil davon fungiert heute als museumsähnliche Einrichtung und die Prunkräume ziehen jährlich Millionen BesucherInnen an. Zusammen mit dem Park und seinen Attraktionen über 10 Millionen pro Jahr. Das Schlossgebäude wird derzeit von ca. 4.000 Menschen pro Tag, in der Hochsaison sogar 10.000, besucht. Die hohe Anzahl an BesucherInnen ist natürlich auch eine Herausforderung für die Räume des Schlosses, die ja ursprünglich nicht für einen so dichten Menschenverkehr konzipiert worden sind. Durch ein entsprechendes BesucherInnenstrommanagement können jedoch Sicherheit und Gästeerlebnis gewährleistet werden. Schloss Schönbrunn ist eines der bedeutendsten und meistbesuchten Kulturgüter Österreichs und eine der berühmtesten Wiener Sehenswürdigkeiten. Nicht nur TouristInnen aus dem Ausland werden von Schönbrunn nahezu magisch angezogen, auch die ÖsterreicherInnen wissen das Wiener Versailles als Ausflugsziel, nunmehr mitten in der Stadt, sehr zu schätzen.